Warringham, Juli 1483. Am Tor seiner Burg traf Julian auf zwei vertraute Gesichter. »Pete, James, wie steht es? Lasst ihr mich rein oder muss ich euch die Köpfe abschlagen?« Die beiden Torwachen wechselten einen unbehaglichen Blick. »Ich schätze, wir lassen euch rein, my Lord«, antwortete James Wheeler. »Aber seid so gut und fesselt uns, ehe ihr reingeht, damit Sir Tom das Märchen glaubt, das wir ihm auftischen. Falls ihr die Absicht habt, ihn leben zu lassen, heißt das.« Julian war noch nicht sicher. Das hing ganz davon ab, was er hier vorfand. Er nickte knapp und gab seinen beiden Begleitern ein Zeichen, die Wächter zu entwaffnen. Edmund und Lucas wirkten angespannt und grimmig. Tatsächlich hatten sie wenig zu lachen gehabt, seit Julian in Seven Elms zu ihnen gestoßen war. Nach seiner geglückten Flucht aus Westminster hatte Julian sich einige Tage im Haus seiner einstigen Magd Annabel verborgen, denn in London wimmelte es nur so von Soldaten und Spionen des neuen Königs, die nach ihm suchten. Edmund, der nach Seven Elms geritten war, ehe seine Schwester spurlos verschwand und Roland verhaftet wurde, hatte erst erfahren, was in Warringham geschehen war, als Adam mit den schlechten Neuigkeiten zu Lucas' Bruder gekommen war. Aber noch bevor Lucas aus dem Tower entlassen wurde und Julian ausfindig machte, hatte jeder herausgefunden, was aus den anderen geworden war. Julian hatte seinen Ritter und seinen Sohn mit bitteren Vorwürfen überhäuft, den einen, weil er sich von den Yorkisten hatte schnappen lassen, den anderen, weil er Warringham verlassen hatte, statt auf seine Schwester Acht zu geben. Trotz der himmelschreienden Ungerechtigkeit dieser Vorhaltungen hatten Lucas und Edmund sie kommentarlos über sich ergehen lassen, denn sie wussten, Julian war halb wahnsinnig vor Sorge um Alice. Während die Torwachen fachmännisch verschnürt wurden, fragte Julian, »Wo ist sie?« »Im Rosenzimmer«, antwortete Pete. So nannten die Menschen auf Warringham Castle das Gemach im Bergfried, das über dem Rosengarten lag. »Meist steht eine Wache vor der Tür, aber keiner von uns.« »Roland?« fragte Julian weiter. Pete schüttelte ratlos den Kopf. »Eingekerkert, glauben wir. Niemand hat ihn mehr gesehen, seit sie ihn hergebracht haben.« »Und wo ist Devereaux?« »Im neuen Haus.« »Und seine Söhne?« »Gibt nur noch Malachy, my Lord. Sir Richard ist bei Tewkesbury gefallen und der Jüngste ist bei euch.« »Keine Ahnung, wo Malachy sich rumtreibt, aber weit ist er nicht.« »Also schön, gehen wir«, wies Julian seinen Ritter und seinen Sohn an. »Ihr nehmt das Haus, ich den Bergfried.« Alice hatte mit allerhand gerechnet, nachdem sie als Gefangene auf die Burg ihrer Vorfahren gekommen war, aber niemals damit, dass ausgerechnet der allseits gefürchtete Thomas Devereaux sich als ihr Retter erweisen würde. In gewisser Weise jedenfalls. Denn als Malachy sie zu seiner Kammer zerren wollte, war der alte Devereaux eingeschritten. »Nichts da! Wir sind gottesfürchtige Gentlemen! Darum wirst du sie nicht anrühren, ehe Gott euren Bund gesegnet hat. Bis es soweit ist, sperr sie irgendwo drüben im Bergfried ein, aber in einem bewohnbaren Gemach, hast du verstanden, und stell eine Wache vor die Tür.« Also fristete Alice ihre Tage und Nächte in dem hellen Raum mit der wunderbaren Aussicht. Sie war einsam und sie fürchtete sich, aber es war längst nicht so schlimm, wie es hätte sein können, bis Malachy Devereaux aus London zurückkehrte. Eher zaudernd öffnete er die Tür und trat über die Schwelle. »Ich will meine Belohnung«, erklärte er. »Die hab ich verdient.« Alice erhob sich vom Fenstersitz und sah ihn an, während er näher kam. »Ihr solltet nicht vergessen, was euer Vater gesagt hat, Sir.« Malachy lächelte. »Das kümmert mich nicht mehr. Wenigstens das habe ich erreicht. Mein Vater hat immer geglaubt, dass er ein furchtbarer Sünder ist und dass er alles tun muss, was er kann, um Gottes Gnade wiederzufinden. Aber ich bin fertig mit Gott.« »Wohl eher umgekehrt«, entgegnete sie. Malachy gluckste. »Du hast Schneid, Herzblatt, und eine lose Zunge. Komm her.« Er nahm sie beinahe sanft bei den Händen und führte beide hinter ihren Rücken, wo er sie mit einer seiner Pranken zusammenhielt. »Sir, besinnt euch, ich bitte euch.« Plötzlich graute ihr so sehr vor ihm, vor dem, was er getan hatte, dass sie versuchte, sich loszureißen. Sie wand sich, drehte sich zur Seite, und tatsächlich gelang es ihr, eine ihrer Hände zu befreien. »Oh, Alice«, schalt er nachsichtig, »warum bist du so spröde?« »Als ob ihr das nicht ganz genau wüsstet. Aber du brauchst gar keine Angst vor mir zu haben, weißt du? Die Wahrheit ist nämlich, ich kann gar nicht tun, wozu ich eigentlich hergekommen war. Hier. Er führte die Hand, die er immer noch festhielt, an seinen Schritt. Nichts. Spürst du's? Mit einem kleinen, halberstickten Schrei des Abscheus stieß sie ihn von sich und wandte ihm den Rücken zu. Maliki legte von hinten die Arme um sie. »Lass mich dich nur einen Moment anfassen. Du bist so warm, so lebendig. Und lass mich dir erzählen, wie es war.« Alice fing an zu weinen. »Nein, bitte nicht, Sir. Sprecht nicht weiter.« »Der Größere hat es einfach verschlafen. Es war ganz leicht. Ich habe ein Kissen genommen. Er hat nicht gezappelt, oder kaum. Aber der Kleine...« Er lachte, ein schauriger Laut gleich an ihrem Ohr. »Der Kleine war ein echter Löwe. Er hat es geschafft, meinen, wie soll ich ihn nennen, Mordkomplizen? Der kleine Kerl hat es tatsächlich fertiggebracht, sich von ihm und dem Kissen zu befreien und fing an zu schreien.« »Da habe ich ihm mit dem Schwertknauf den Schädel eingeschlagen, Alice. Ich musste es tun, ehe irgendwer ihn hörte. So viel Blut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Blut in so einem kleinen Schädel. Hört auf!« Alice hatte zu schluchzen begonnen. Seine Nähe, die starken Arme, die sie umfangen hielten, fühlten sich an wie die schleimigen Tentakel eines Seeungeheuers. »Bitte, Sir, hört auf damit!« »Aber ich tu dir doch gar nichts«, entgegnete er beschwichtigend. »Da hast du verdammt recht, du gottverfluchter Hurensohn«, hörte Alice ihren Vater sagen. »Du wirst dir kein Haar mehr krümmen.« Die Tentakel glitten von ihr ab und Alice wurde vorwärts geschleudert. Sie fing ihren Sturz an der Kante des Tisches ab und fuhr herum. Maliki lag auf dem Rücken und sah zu ihrem Vater hoch. Julians Stiefel standen auf der rechten Hand des jüngeren Mannes und seine Schwertspitze ruhte über dem Schritt. »Hat er dich angerührt?«, fragte er seine Tochter. »Nicht so, wie du meinst«, dachte Alice und schüttelte den Kopf. »Nein«, er sah auf Maliki hinab und spuckte ihm ins Gesicht. »Dann darfst du dein gutes Stück behalten, du erbärmlicher Wurm!« Maliki fing an zu kichern. Julians Augen verengten sich. »Alice, warte draußen!« »Tu ihm nichts, Vater! Er will doch, dass du ihn tötest. Aber er muss beichten, ehe er diese Welt verlässt. Lass ihn leben, das ist Strafe genug!« Malikis Gesicht war zu einer Fratze irrer Heiterkeit verzerrt. Dann wälzte er sich auf die Seite und verbarg den Kopf in den Armen. Kleine, erstickte Laute drangen aus seiner Kehle. Unmöglich zu entscheiden, ob er lachte oder weinte. Angewidert steckte Julian sein Schwert ein. »Also meinetwegen!« Er streckte ihr die Hand entgegen. »Komm, lass uns gehen!« Alice trat zu ihm und ließ sich auf den Korridor hinausführen, wo die Wache bewusstlos auf den Steinfliesen lag. Julian schleifte den Mann ins Rosenzimmer, kam wieder heraus und sperrte die Tür ab. Dann legte er beide Hände auf Alice Wangen und küsste ihr die Stirn. »Es tut mir so leid, mein Kind.« Sie schlang die Arme um ihn und presste das Gesicht an seine Schulter. »Es war doch nicht deine Schuld.« »Natürlich war es das. Ich habe dich hergebracht.« »Und das war gut so. Ich habe dir nie so recht geglaubt, wenn du gesagt hast, hier sei unser Zuhause. Aber jetzt weiß ich, dass es so ist.« Er drückte sie einen Moment an sich. Dann legte er einen Finger unter ihr Kinn und hob ihr Gesicht. »Du bist so großzügig wie deine Mutter.« Sein Lächeln war so traurig, dass ihre Brust sich zusammenzog. Sie küsste ihn auf die Wange. »Hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Mir ist nichts passiert. Und ich habe gewusst, dass du kommst.«